Hallo Tabia.
Hallo Marie.
Also wir hatten gerade eine 1A-Vorstellung von 5 Minuten, die leider nicht geklappt hat, weil mein Mikro nicht aufgenommen hat.
Ja, diese Technik schon wieder. Wir hatten bei der letzten Folge auch schon so Probleme. Zumal wir ja immer sagen, wir nehmen jetzt online auf, weil wir sozusagen nicht so viel Zeit haben. Im Endeffekt kostet es aber durch die ganze blöde Technik immer so viel mehr Zeit, dass man auch in der Zeit wahrscheinlich durch halb Berlin fahren könnte.
Ja, voll, das stimmt. Also ich wäre mit dem Auto auch unterwegs gewesen. Ja, Tabea, wie geht's dir? Das müssen wir uns ja nochmal vorstellen.
Erzähl mir alles nochmal, es fühlt sich gar nicht komisch an. Ich bin ein bisschen müde, aber ich habe gerade was gegessen, deswegen ich bin nicht hungrig und müde. Also du musst keine Angst vor mir haben. Weil hungrig
Oh,
und
ich
müde
bin so
ist
beruhigt.
schwierig. Ja, und ansonsten, ich habe gerade schon Marie erzählt, wir mussten deswegen auch einmal die Folge unterbrechen, weil ich nochmal angerufen wurde, weil ich Ersatzwahlhelferin war. Und zwar war, weil ich es jetzt bin, Wahlhelferin. Ich habe vorhin den Anruf bekommen und da haben wir gesagt, im Zuge dessen wollen wir auch nochmal alle jetzt in dem Fall am Sonntag, die aus Berlin kommen, unbedingt bitten, wählen zu gehen. Weil das einfach in
Yes.
Zeiten wie diesen, wo diese ganzen rechten Parteien, warum auch immer, immer mehr Zuwachs kriegen, voll wichtig ist, dass man wählen geht. Und generell, ich meine, das ist ja
Genau.
voll das Privileg, dass wir wählen gehen dürfen. Also bitte macht das. Und auch wenn ihr nicht in Berlin wählt, wenn bei euch bald mal wieder eine Wahl ansteht, geht dahin. Ich sag jetzt mal
Go
nicht,
for it.
in welchem Wahlzentrum ich sitze, nicht, dass die ganzen Fans das dann stürmen.
Stimmt, da wir ja jetzt mit 1000 Followern sind, wir richtig viele.
Ja, also das ist schon.
Nein, darüber haben wir uns tatsächlich sehr gefreut und ich stimme Tabea auch zu. Also in Berlin müssen wir ja jetzt nochmal Wahlen, wählen, Wahlen, wegen welchen Umständen auch immer. Ja, genau. Also wenn ihr es schafft, dann macht es auf jeden Fall. Ich glaube, das ist sehr, oder es ist sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, wir wollen nicht wieder 4 Minuten
Diesmal nicht.
Einleitung machen. Diesmal nicht. Es gibt heute ein sehr interessantes Thema, so wie eigentlich jede Folge. Aber gut, das müsst ihr entscheiden, was ihr am interessantesten findet. Denn es geht um Opioide.
Genau.
Genau. Und um Schmerz grundsätzlich.
Genau, weil, wie vielleicht der ein oder andere weiß, wir Opioide bei Schmerzen einsetzen können. Ich habe schon vorhin Marie gesagt, ich habe einfach ganz frech auch eine Bio-Info mit reingenommen. Das heißt, ihr habt heute Pharmakologie und Biologie. Also das ist wirklich der Jackpot, diese
Ja.
Folge.
Ja. Und ich fand es auch gar nicht schlimm, weil das tatsächlich so eine Info ist, die hatten wir auch schon so oft in der Ringvorlesung. Da konnten gefühlt alle im Chor mitsingen, aber gut, dazu holen wir euch gleich nochmal ab. Ja, und ich glaube, es ist, wie gesagt, einfach super interessant. Wir wollen vielleicht, also wir machen wahrscheinlich noch eine zweite Schmerzfolge, weil es gibt ja nicht nur Opioide, ne, Tabea? Also die meisten haben hoffentlich mit Opioiden ja eher noch weniger Erfahrung gemacht. Wünschen wir euch auf jeden Fall. Was wir meinen, sind die nicht-steroidalen Antirheumatika, mit denen man wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung hat bezüglich des Schmerzes. Und da würden wir auch dann gerne noch mal eine Folge machen, weil es einfach so wichtig ist.
Genau, aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Opioid-Folge. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
Genau, und dann legen wir mal los.
Dann würde ich sagen, wir haben ja schon den Schmerz kurz angesprochen. Fangen wir mal mit dem Schmerz an sich an.
Yes.
Genau, es gibt verschiedene Arten von Schmerz.
Genau, das habe ich auch bei dir hier gelesen, dass du hier verschiedene Arten rausgesucht hast. Und da bin ich als erstes auf den somatischen Schmerz gestoßen und habe mich gefragt, was das überhaupt bedeutet.
Genau, der somatische Schmerz ist der Körperschmerz. Der wird unterteilt in einmal den Oberflächen- und einmal den tiefen Schmerz.
Genau, also somatisch hatte ich noch mal rausgesucht, ist ja körperlich, deswegen auch Körperschmerz. Fand ich dann ganz logisch.
Genau.
Genau.
So, und wenn wir jetzt den Oberflächenschmerz haben, da geht es darum, wenn man zum Beispiel sich mit einer Nadel sticht oder wenn man eine Quetschung hat, dann ist das Oberflächenschmerz. Okay. Und das ist ja auch was, was man ziemlich direkt merkt. Und das ist jetzt wichtig für uns Pharmazeuten. Da gibt es im Nervensystem praktisch die Alpha-Delta-Fasern und die sind myelinisiert. Bedeutet, die Reizweiterleitung geht super schnell. Das heißt, wir stechen uns und in dem Moment merken wir auch, dass wir uns stechen. Ist halt wichtig, weil wenn man auf eine heiße Herdplatte fest und das erst 3 Minuten später merkt, ungünstig. Also das ist sozusagen Oberflächenschmerz, der auch super schnell ankommt.
Genau, also Myelinscheiden machen ja diese saltatorische Reizweiterleitung. Und deswegen meinte Tabea auch schnell, weil quasi die Nervenzelle saltatorisch, also wie so sich überschlagend, sich ganz, ganz schnell, der Reiz kann sich ganz schnell ausbreiten. So.
Genau, vielen Dank für die Erklärung. Und genau, dann haben wir noch den tiefen Schmerz. Da haben wir dann nur die C-Fasern, die sind eben nicht myelinisiert. Das ist dann ein Schmerz, den wir dann eher erst später merken. Das kann zum Beispiel Zahnschmerz oder Muskelschmerz sein. Und all das wird über Nozizeptoren weitergeleitet.
Genau, Tiefenschmerz fühlt sich ja auch ein bisschen anders an dann, ne? Also so Zahnschmerzen, Muskelschmerzen, als wie wenn man sich jetzt sticht, das merkt man ja direkt. Genau, die Nozizeptoren-Tabelle, die kenne ich noch aus Bio. Da mussten wir nämlich so schön immer zeichnen. Und unter anderem sind Nozizeptoren auch in der Haut, in der Dermis. Und da mussten wir sie dann quasi mit reinmalen. Da kann ich mich noch wild dran erinnern.
Ja, ich habe schon gesagt, das habe ich verdrängt. Aber ja, gut zu wissen.
Was gibt's denn? Oh Mann. Okay, dann machen wir mal weiter, indem du mir mal erklärst, was es noch für Schmerzarten gibt.
Also eine weitere Schmerzart ist noch der neuropathische Schmerz.
Okay, was bedeutet jetzt neuropathisch?
Beim neuropathischen Schmerz ist der Nerv geschädigt und das tritt zum Beispiel bei Diabetespatienten auf. Es gibt die sogenannte diabetische Neuropathie. Da ist es so, dass aufgrund des Diabetes die Nerven geschädigt sind und zum Beispiel dann halt Taubheitsgefühle oder Kribbeln in den Füßen entstehen oder so eine Sachen. Genau, das passiert aufgrund der Schädigung der Nerven und das nennt sich dann neuropathischer Schmerz.
Okay, ja, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört, vielleicht beim Diabetes auf jeden Fall. Und dann gibt es doch auch noch den viszeralen Schmerz. Was betrifft das jetzt?
Da geht es darum, dass wir Nozizeptoren, also diese Schmerzrezeptoren, von denen du vorhin in der Dermis erzählt hast, auch in Kapseln, in serösen Häuten der Organe, in Gefäßwänden und in Hohlorganen haben. Und wenn wir da einen Reiz haben, dann ist es der viszerale Schmerz. Und der ist halt schwerer zu lokalisieren auch dumpfer. Und da könnte man so als Beispiel mal die Blinddarmentzündung nennen. Das wäre dann ein viszeraler Schmerz.
Genau, der ist vor allen Dingen so im Magen-Darm- oder Beckenbereich, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Also ich meine, jeder kennt Bauchschmerzen. Ich bin da auch immer so geplagt. Ja. Also mein liebster Freund ist, glaube ich, der viszerale Schmerz persönlich. Ja, und Blinddarmentzündung wünscht man auch keinem. Gibt es denn jetzt noch Organe komplett ohne Schmerzrezeptoren? Ja, weiß ich nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich glaube schon, oder?
Gibt es schon, finde ich auch sehr cool. Also sowohl unser Gehirn als auch unsere Leber haben keine Schmerzrezeptoren. Bedeutet, da kann kein Schmerzreiz passieren. Er kann, natürlich wird er ins Gehirn weitergeleitet, aber er wird dort nicht ausgelöst.
Ja, Schmerz dient ja auch immer dazu, den Körper zu schützen. Das haben wir jetzt auch noch nicht gesagt, aber es ist ja auch ein Schutzmechanismus des Körpers.
Genau, wie zum Beispiel bei der heißen Herdplatte, was wir vorhin hatten. Ich weiß nicht, ob das in der gelöschten Einleitung war oder in der, die wir jetzt tatsächlich haben, aber wenn man auf eine heiße Herdplatte fasst, dann ist es ja auch der Schmerz ein Signal, dass man das nicht macht, damit eben die Haut nicht kaputt geht.
Heißt aber natürlich auch, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass natürlich Schädigungen am Gehirn und an der Leber dann, ja, vom Körper gar nicht so leicht irgendwie zu entdecken sind. Also wenn die Leber kaputt geht, merkt man das jetzt nicht direkt.
Zumindest nicht an Schmerz von der Leber ausgehend. Also in anderen Organen dann ja schon. Die Leber ist ja auch einfach das wichtigste Stoffwechselorgan. Aber
Nein, das schon, aber man kann nicht so direkt drauf reagieren, dass man sich, also so wie wenn man ganz viel Alkohol trinkt, wenn man direkt merken würde, Alkohol macht einem Schmerzen, dann würde man es vielleicht lassen.
Mhm, wäre vielleicht das ein oder andere Mal besser gewesen.
Jetzt gibt es doch auch akuten Schmerz und chronischen Schmerz, Tabea, oder?
Genau, und da gibt es auch eine Unterscheidung. Also was ein Zufall, dass du mich das fragst. Und zwar der akute Schmerz, der verläuft meist ohne immunkompetente Zellen. Und das Immunsystem sozusagen wird erst dann aktiviert, wenn der Schmerz chronisch wird.
Genau, weil Zellen vom Immunsystem quasi auch noch eine Schmerzwirkung haben können. Und beim chronischen Schmerz kommt die quasi noch dazu.
So, und wenn wir noch einmal beim Schmerz bleiben, dann gehen wir zum Schmerzmediator. Und zwar, wir haben ja vorhin schon diese Nozizeptoren erwähnt. Genau. Und der synthetisiert einen Schmerzmediator. Und dieser Schmerzmediator, Marie, ist?
Substanz P.
Genau, weißt du, wofür P steht?
Oh Gott, das wurden wir in der Ringvorlesung auch schon gefragt. Mhm. Aber hol mich bitte nochmal ab, ich weiß es noch nicht.
P steht für Pain.
Echt jetzt?
Ja.
Okay.
Genau, cool. Weil noch das ein Schmerzmediator ist.
Genau, Mediator, das wollte ich noch dazu sagen, kann also Schmerz runterregulieren oder generell Mediator vermitteln, whatever. Könnt ihr euch ja so merken. Jetzt hast du mir hier aber noch was Kryptisches dazu geschrieben. Und ich glaube, das ist das, wo ich mir auch in der Ringvorlesung dachte, oh, da muss ich noch mal, das muss ich mir noch mal merken. Was meinst du damit?
Meinst du etwa den Rezeptor, den ich dir da hingeschrieben habe?
Mhm.
Ja, da kann ich dir natürlich was zu sagen. Und zwar ist das der NK1-Rezeptor, habe ich da hingeschrieben, richtig?
Mhm, genau.
Und NK steht für Neurokin und Substanz P ist ein Neurokin und daher stimuliert es den Neurokinrezeptor. Ja.
Und durch den Neurokinrezeptor wird dann der Schmerz
runterreguliert. Da wird dann wieder eine weitere Reaktion. Da wird dann eine weitere Reaktion ausgelöst. So, okay. Dann machen wir mal weiter mit ein paar Begriffen. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Irgendwie diese ganzen Begriffe Opium, Opiate, Opioide schwirren so herum und irgendwie weiß keiner, was ist denn jetzt was.
Genau. Was ist denn Opium? Das ist auch so eine schöne Frage, die bei uns, ich glaube, viele schon relativ gut im so 7., 8. Semester dann wie aus der Pistole beantworten können.
Genau. Und
dabei,
auch gut, wie Marie immer hier Lieblingsthema, lieb ich und so in meine Aufzeichnungen schreibt. Also, Opium ist der getrocknete Saft vom Schlafmohn.
Genau. Ja. Von Papaver somniferum.
Einer Papaveraceae.
Ja, genau. Finde ich immer ziemlich cool. Ja, und was sind da so für Inhaltsstoffe drin? Also wie gesagt, wir machen jetzt gerade noch mal ein bisschen Bio, aber ich finde, es gehört irgendwie dazu, weil ja, anhand dessen versteht man das halt auch. Früher haben die Menschen nämlich einfach Schlafmohn konsumiert und hatten nichts Synthetisches. Deswegen, was sind da so drin?
Genau, und zwar sind verschiedene Sachen drin, auch unter anderem Harze und so. Aber was uns jetzt interessiert, sind die Alkaloide. Und hier sind die Hauptalkaloide Morphin, Noscapin, Papaverin, Codein und Tebain.
Yes. Mussten wir auch zeichnen.
Ja, die mussten wir alle zeichnen. Aber zum Beispiel Morphin und Codein sind ziemlich ähnlich. Da ist ja nur diese Gruppe da oben anders. Aber gut.
Ja.
Ja, das haben wir alles mal gezeichnet in der Prüfung. Genau. Und Marie, die liegen jetzt ja auch nicht einfach so frei in diesem getrockneten Saft vor, sondern
sie sind an anorganische oder organische Säuren gebunden. Wahrscheinlich, weil es für die Pflanze so, ja, ist halt einfacher zu speichern. Also entweder, ja, an welche Säuren sind die gebunden, Tabea?
Schwefelsäure, Milchsäure und Mekonsäure. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Genau, yes. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Begriff, und zwar die Opiate. Genau, die Opiate sind nämlich Pharmaka aus dem Opium. Vielleicht, Marie, kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was man darunter verstehen könnte?
Genau, also das, was aus der Pflanze, dem Schlafmohn, direkt kommt sozusagen. Also Opiumtinktur zum Beispiel, die früher verwendet wurde, wäre dann ein Opiat.
Genau, und dann haben wir auch noch die Opioide.
Okay, was ist denn das jetzt? Klingt sehr ähnlich, aber doch was anderes.
Genau, und zwar die Opioide sind sowohl endogen als auch exogene Substanzen.
Okay, was war endogen nochmal? Ich glaube, das war doch innerlich, die selbst hergestellt werden, also innerliche Substanzen zum Beispiel.
Genau, endogen bedeutet sozusagen vom Körper selbst hergestellt, exogen von außen zugeführt. Und sowohl peptidisch als auch nicht peptidisch sind diese Substanzen. Und die haben eben eine morphinähnliche Wirkung und wirken über den Opioidrezeptor.
Okay, gut. Ich hatte nochmal für mich rausgesucht, was peptidisch war. Das bedeutet so viel wie aus Aminosäuren aufgebaut, aber immer noch kleiner als Proteine.
Genau, und man kann ja mal als Beispiel nennen, da gehören zum Beispiel auch so Fentanyl. Das ist jetzt zum Beispiel ein synthetisches Opioid, also das ist nichts, was wir aus der Pflanze gewinnen können. Ja. Und das wäre dann zum Beispiel ein Opioid.
Genau. Und ich glaube, was da halt super interessant ist, dass der Körper auch eigene Opioide dann herstellt, weil wir haben ja auch einen Opioidrezeptor. Sonst könnte der Schlafmohn ja nicht wirken. Aber was hat das jetzt auf sich mit den endogenen Opioiden im eigenen Körper, Tabea?
Wir fangen vielleicht mal damit an, dass ich ein paar nenne. Und zwar sind das die Endorphine, die sind vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Die Enkephaline, Dynorphine und Endomorphin. Da hört man es ja auch schon ein bisschen.
Ja.
Und da ist so, dass die bei Stress und Verletzung ausgeschüttet werden. Und das hat ja auch den Sinn, dass zum Beispiel, wenn man sich verletzt, dass man noch wohin kann, wo man versorgt wird. Oder sozusagen auch wieder ein Schutzmechanismus des Körpers, ne?
Wir denken mal daran, wir müssten jetzt quasi von einem Löwen wegrennen und hätten uns das Bein gebrochen oder so.
Jetzt vielleicht ein bisschen heftiges Beispiel, aber grundsätzlich, genau.
Ja, aber von früher, daher kommt es ja sozusagen. Genau, und
die haben dann eben die gleichen pharmakodynamischen, also wirken gleich wie die Opioide.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Cool.
Und dann habe ich ja schon den Opioidrezeptor angesprochen. Und was dann natürlich immer gleich wieder interessant wird, wie der denn gekoppelt ist, ganz zu Anfang.
Genau, die Opioidrezeptoren sind alle GI gekoppelt.
Mhm. Ich muss zugeben, irgendwie letztes Semester oder dieses Semester ist mir erst aufgefallen, dass GI das I wie inhibitorisch ist und I, also inhibitorisch, dann das CAMP senkt. So als Eselsbrücke. Mhm,
genau.
Vielleicht.
Genau, ja. Nee, so merke ich mir es auch immer. GI inhibitorisch ist eigentlich ganz nett.
Ja, kann man sich dann gut merken. Und wie gesagt, bei einem GI-gekoppelten Rezeptor haben wir wieder einen heptahelikalen Rezeptor, also 7 Transmembrane schleifen vom Rezeptor. Das kann man sich immer ganz gut merken oder nochmals Wiederholung.
Genau, und jetzt ist es so, die Opioidrezeptoren, habe ich ja gesagt, sind alle GI-gekoppelt, bedeutet, es gibt verschiedene.
Mhm.
Und da wird so in 3 verschiedene Opioidrezeptorklassen unterteilt. Und zwar einmal Mu, der hat seinen Namen vom Morphin. Dann der Kappa-Rezeptor vom Ketocyclazocin. Ist ein Stoff, der da rangeht.
Mhm.
Und der Delta vom VAS-Deferenz. Und ich meine, dass das VAS-Deferenz aus der Maus war, weil dass da das erste Mal gefunden wurde, dieser Rezeptor. Im VAS-Deferenz einer Maus.
Ja. Was macht das VAS-Deferenz?
Da fragst du mich was. Das kann ich dir jetzt nicht
sagen. Okay. Ich fand es ja in der Vorbereitung richtig interessant. Tabea hatte ja ganz lange Latein. Wie man das jetzt ausspricht.
Ach so.
Aber jetzt, wo ich es gehört habe, kann ich es mir auch merken oder ja, weiß auf jeden Fall jetzt.
Ich finde halt, ich finde halt so witzig, ich wurde letztens von einem Bekannten gefragt, wie eigentlich diese ganzen Medikamentennamen zustande kommen, ob da irgendwie ein Schema dahinter ist und so. Und ich war so, nö, also zum Beispiel Ritalin, da hat der Typ das an seiner Frau, die Rita hieß, ausprobiert und deswegen heißt das Zeug Ritalin.
Ja. Ja, manchmal gibt es Endungen sozusagen, die dann rangesetzt werden, wenn es irgendwie eine Klasse ist. Aber ich glaube, da so konsistent waren die leider bei der Namensgebung auch nicht.
Nee, und das sehr zu unserem
Leid.
Nachteil. Leid, ja. Genau, was es auch noch gibt, ist kein Opioid-Rezeptor, aber es gibt den Opioid-like-Rezeptor, also ORL, also andersrum, Opioid-Rezeptor-like. Und der ist homolog von der Wirkung, aber da binden keine Opioide dran.
Ah ja, okay. Also auch eine schmerzstillende Wirkung, oder?
Genau.
Okay, und was ist jetzt vielleicht noch ein Kriterium für die Opioid-Rezeptor-vermittelte Wirkung?
Genau, also das Kriterium, dass wir sagen, okay, diese Wirkung ist Opioid-Rezeptor vermittelt, ist, dass wir sie antagonisieren können mit Naloxon. Naloxon ist nämlich ein Antidot und auch ein Antagonist.
Genau.
Und den werden wir später auch nochmal genauer besprechen. Da würde ich jetzt mal so erwähnt haben für euch.
Genau, nur kurz noch zur Erklärung. Also quasi, wenn man dann Naloxon gibt, wenn die Wirkung dann aufgehoben wird, ist es ja quasi wie so ein direkter Beweis, dass dass das Opioid an dem Rezeptor auch gebunden haben muss. Aber wir können das ja gleich nochmal erklären. Vorher wollen wir nochmal genauer über die Wirkung sprechen. Also wir haben es ein paar Mal jetzt schon angesprochen. Aber ja, was kann denn jetzt der Opioid-Rezeptor auslösen, sozusagen an verschiedenen Stellen?
Genau, also was für uns für die ganze Wirkung und auch die Behandlung wichtig ist, ist der Mu-Opioid-Rezeptor. Deswegen auf die Wirkung gehen wir gleich nochmal genauer ein. Was ich noch erwähnen wollte, ist beim Kappa-Rezeptor. Es ist so, wenn wir da Stoffe haben, die Agonisten sind, also am Kappa-Rezeptor wirken, binden, dann kann das zu Halluzinationen und Dysphorie führen. Und das ist auch ein Grund, warum man sozusagen versucht, dass die Stoffe, die man einsetzt, da halt möglichst nicht binden, nicht so stark.
Ja, je nachdem, wie man es hinbekommt.
Ja. Genau, aber wir gehen mal zum Mu-Rezeptor. Und zwar erstmal ein bisschen paradox, der wirkt sowohl erregend als auch dämpfend, weil er eben an verschiedenen Stellen wirkt.
Okay, dann fangen wir mal mit der einen an.
Genau, die erste Wirkung vom Morphin oder von eben Stoffen, die am Morphin-Opioid-Rezeptor wirken, sind ist Euphorie.
Okay, und wieso?
Weil nämlich Dopamin im Nucleus accumbens, ist einfach eine Gehirnregion, sagen wir jetzt mal so, Dopamin freigesetzt wird. Und das führt eben im Körper bzw. im Gehirn dazu, dass man euphorisch wird.
Okay. Ja, ist ja vielleicht auch bei manchen, wo es nicht sachgemäß eingesetzt wird. Dann die
auf jeden Fall.
Dopamin-Flush-Wirkung, die man dann vielleicht haben möchte. Okay, ich finde es übrigens auch interessant, wie Tabea mir schon die Erklärung vorweggenommen hat, damit ich sie nicht nochmal frage. Was, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Thema ist, ist das Thema Atemdepression bei Opiaten. Nämlich auch im Hinblick auf die Abhängigkeit und der Opiat-Intoxikation.
Genau, es ist nämlich so, dass durch die Bindung an dem Mu-Opioid-Rezeptor die Partialdruckempfindlichkeit für Kohlenstoffdioxid im Atemzentrum gesenkt wird. Bedeutet sozusagen, dass, also da wird halt ständig der CO2-Druck gemessen, damit man sozusagen einfach weiß, wie viel Sauerstoff man braucht, wie man atmen muss.
Ja.
Und dann wird halt sozusagen diese Messung verfälscht, nennen wir es jetzt mal.
Ja.
Beziehungsweise eben die Empfindlichkeit geht runter. Und das ist ja auch das Problem bei der Opioid-Intoxikation, dass wir dann eben oft einfach eine Atemlähmung haben. Also dass die Menschen einfach aufhören zu atmen.
Ja.
Und genau, das ist halt eine Wirkung leider der Opioide.
Genau. Und da auch nochmal, erklären wir gleich nochmal Naloxon dann als Antidot. Okay, jetzt kenne ich noch eine andere Wirkung und das ist die antitussive Wirkung von Opiaten.
Genau. Da würde ich sagen, ist vor allem Codein bekannt, dass es da eingesetzt wird. Und das liegt daran, dass wir eben auch eine Hemmung des medullären Hustenzentrums haben.
Genau, also in der Medulla oblongata sitzt das Hustenzentrum und es wird gehemmt. Okay.
Genau.
Jetzt hast du noch eine andere.
Genau, jetzt habe ich noch zwei Wirkungen, die so ein bisschen den GIT-Trakt, den Gastrointestinaltrakt betreffen. Und zwar einmal wirkt das Ganze emetisch. Also es stimuliert die Chemotriggerzone auch im Gehirn. Und ja, also emetisch bedeutet, es macht Übelkeit, verursacht Übelkeit.
Genau.
Und ja.
Nee, erzähl ruhig nochmal.
Und die zweite Sache, die damit auch einhergeht, ist die sogenannte spastische Obstipation. Obstipation ist Verstopfung. Mhm. Und das passiert dadurch, dass wir durch die Opioide die Darmmotilität, also die Darmbewegung, die wir ja brauchen zum Verdauen, runtersetzen, der Tonus aber hochgeht und wir auch noch weniger Elektrolytsekretion ins Darmlumen, also sozusagen, ja, und dadurch kommt es eben zur Verstopfung.
Genau. Auf was ich eigentlich gerade nochmal hinaus wollte, war diese Chemotriggerzone. Die kannte ich nämlich vorher noch nicht. Und die ist zusammen mit dem Brechzentrum halt dafür verantwortlich, dass man sich übergeben muss.
Genau.
Ja.
Und das sind...
Wir haben es heute. Genau, und die sitzt vor der Bluthirnschranke. Fand ich auch interessant. Die Chemotriggerzone.
Genau, das ist auch wichtig für die Antiemetika, hatten wir heute in Pharmakologie in der Vorlesung.
Genau.
Aber die besprechen wir wann anders.
Okay.
So, und all diese Wirkungen lassen uns jetzt zur Anwendung kommen.
Ja, da ist mir noch ein Stufenschema im Kopf, worauf wir auch gleich nochmal eingehen können, wo die Opiate ja oder Opioide Anwendung finden, nämlich im WHO-Schmerzstufenschema. Und das erklärt vielleicht auch schon die Anwendung, Tabea, ne?
Genau, und zwar werden Opioide bei starken und sehr starken Schmerzen, zum Beispiel auch Tumorschmerzen, eingesetzt. Willst du in dem Rahmen gleich mal dieses Stufenschema noch mal kurz erzählen?
Genau, also es gibt 4 Stufen. 3 sind auf jeden Fall so die wichtigsten, die man kennen sollte. Also in der ersten Stufe sollte mit diesen nicht-steroidalen Antirheumatika gearbeitet werden. Da sollen auch nicht direkt Opioide eingesetzt werden. Deswegen meinten wir, da hat man hoffentlich noch nicht direkt so viel Kontakt mit gehabt. Und dann wird das halt immer hoch eskaliert, sagt man. Also wenn derjenige halt immer noch Schmerzen hat, es geht ihm immer noch besser, dann kann in der zweiten Stufe also als Änderung dann schwache Opioide gegeben werden und noch Zusätze. Und dann in der dritten Stufe starke Opioide und dann in der vierten Stufe wird dann sowas angewendet wie eine Nervenblockade. Genau, Tabea, das hast du noch was zu ergänzen?
Nö, fand ich erstmal ganz gut.
Also so als grobe Einordnung, da kann man natürlich nochmal genauer ins Detail gehen, aber auf jeden Fall, dass man sich merkt, dass Opioide nicht direkt am Anfang eingesetzt werden.
Genau, das ist eben auch wichtig. Aber wo man Opioide einsetzt, sind auch noch neuropathische Schmerzen, Schmerzen nach einem Herzinfarkt, wenn die nicht steroidalen Antirheumatika kontraindiziert sind, aber auch, was wir vorhin schon besprochen haben, als Antitussiva. Und da wir ja diese verstopfende Wirkung haben, können wir das Ganze auch bei Durchfall, also bei Diarrhö, einsetzen.
Genau.
Und zu guter Letzt auch noch zur Substitution bei Drogenabhängigen.
Okay, also wenn sie von schwerwiegenderen Drogen abhängig sind als Opioiden.
Genau, beziehungsweise wenn man halt sozusagen dann auch immer weiter mit der Dosis runtergeht, um sozusagen nicht diesen kalten Entzug zu machen, sondern nach und nach die auszuschleichen, die Drogen.
Okay. Dann wollen wir nochmal genauer auf die schmerzhemmende Wirkung eingehen, die ja auch dann eher die medizinisch relevantere Wirkung ist, als jetzt die Halluzinogene zum Beispiel. Was hast du mir dazu erzählen?
Also die Opioide, die wirken zwischen der afferenten C-Faser und dem Hinterneuron. Also wir sind jetzt sozusagen bei der Schmerzübertragung.
Ja.
Und da ist es jetzt so, dass wir präsynaptisch die Öffnungswahrscheinlichkeit der Calciumkanäle runtersetzen und es somit nicht mehr zur Transmitterfreisetzung kommt. Mhm. Zum Beispiel ein Transmitter dafür wäre Glutamat. Der Transmitter, der würde sozusagen von der afferenten C-Faser, die ja sozusagen die Schmerzweiterleitung macht, auf das Hinterneuron den Schmerz übertragen, sagen wir mal. Und diese Übertragung wird sozusagen unterbunden.
Ja.
Und andererseits haben wir am Hinterneuron, also an dem nachgeschalteten, an der nachgeschalteten Zelle, dass die Öffnungswahrscheinlichkeit der Kaliumkanäle hochgeht, es zur Hyperpolarisation kommt und dadurch keine Depolarisation stattfindet. Das bedeutet, auch hier wird die Nozizeption, also diese Schmerzweiterleitung, gehemmt.
Genau, weil halt dann nicht so richtig Signal da ist.
Genau.
Okay, klingt schon mal gut. Jetzt gibt es auch wieder ganz, ganz wichtig gewisse Anwendungshinweise bei Opioiden.
Genau. Was wir nicht machen dürfen, sind schwache und starke Opioide kombinieren. Da gibt es einmal die Ausnahme, dass man das eben bei Durchbruchsschmerzen macht. Grundsätzlich sollte man das aber nicht tun.
Okay, wieso?
Ja, das liegt daran, dass die ja beide an den Opioidrezeptoren wirken und sozusagen dann ja eine Konkurrenz entstehen würde.
Ja.
Und dann gar nichts von beiden wirken könnte.
Genau. Also zum Beispiel ASS und Ibu muss man ja auch aufpassen, weil sie auch konkurrieren um die Bindungsstelle. Als Beispiel.
Da muss man immer auf jeden Fall auch eine Zeit dazwischen lassen.
Genau.
Okay. Gut, weitere Anwendungshinweise wären noch, dass man auch eine Toleranz entwickeln kann bei Opioiden. Und was wichtig ist, ist, dass man einen festen Zeitplan hat, damit man eine konstante Konzentration hat, weil das dann auch das Abhängigkeitsrisiko mindert.
Ah, okay. Ja, das ist ja wirklich gut zu wissen. Mhm. Und man sollte es nicht bei leichten Schmerzen anwenden, oder?
Genau, das ist das, was du ja vorhin schon erklärt hast mit dem Stufenschema.
Genau.
Ja.
Dann gibt es hier noch ein Wort, was mir natürlich in meiner Technovorbereitung ins Auge springt. Bei chronischen Schmerzen.
Genau, und zwar, es gibt ja verschiedene Arzneiformen. Und wenn wir chronische Schmerzen haben, dann würden wir die Opioide einer Retardarzneiform geben, Marie. Was bedeutet denn das?
Genau, also wir haben dort dann eine verzögerte Freisetzung, damit quasi kontinuierlich Wirkstoff abgegeben wird. Und das macht man zum Beispiel mit Überzügen, verschiedenen Überzügen.
Genau, und wenn wir jetzt so Schmerzspitzen haben bei den Patienten, dann würden wir eben eine unretardierte Form geben, immer sozusagen, dass der Patient dann nach Bedarf das auch einnehmen kann.
Yes, na super. Ah, jetzt haben wir schon so oft drüber geredet. Was macht man denn bei einer Opioid-Intoxikation? Also inwieweit ist das irgendwie wichtig?
Ja, also was wir ja schon mal besprochen haben, ist eben, was sehr, sehr, sehr gefährlich ist, diese Atemdepression, dass sozusagen der Patient aufhört zu atmen.
Ja.
Es kommt auch oft zur Bewusstlosigkeit und was auch noch ein Zeichen einer Opioidintoxikation dann vor allem für den Arzt oder wer auch immer dann den Patienten findet, ist die Miosis.
Ja, das ist eine Verengung der Pupille, oder?
Genau. Es gibt nur das Petidin. Bei dem ist es paradoxerweise so, dass die Pupille verkleinert ist. Keiner weiß warum. Das ist das einzige Opioid, wo das anders ist. Aber grundsätzlich gilt, Opioide verengen die Pupille.
Genau. Aber dann ist bei dem anderen Beispiel ist die Pupille vergrößert. Meinst du?
Genau.
Ja. Ich glaube, du hast verkleinert gesagt. Okay.
Vergrößert. Genau. Und was wir schon besprochen haben, wir können dann eben Antidote geben.
Genau, die dann nämlich konkurrieren mit der Bindungsstelle am Opioidrezeptor und so quasi das Opioid verdrängen können. Ja, und die Substanzen heißen?
Naloxon, Naltrexon und Naloxegol.
Mhm. Okay, was haben diese für Eigenschaften?
Was besonders ist am Naloxegol im Gegensatz zu den anderen beiden, ist, dass es nicht ZNS-gängig ist. Und genau, die werden eingesetzt, wie wir gerade besprochen haben, als Antidot bei einer Vergiftung. Was ich aber richtig cool fand, als wir das damals gelernt haben, das weiß ich noch, wenn man Tilidin in der Apotheke abgibt, dann wird das meistens zusammen mit Naloxon gegeben. Und es ist so, dass Naloxon an sich, wenn man es oral nimmt, halt kaum bioverfügbar ist. Es hat so einen hohen First-Pass-Effekt, es wird direkt in der Leber metabolisiert, es kann gar nicht im Körper wirken. Das heißt, das Tilidin kann wirken und es wird nicht sozusagen ausgelöscht, die Wirkung vom Naloxon. Wenn jetzt aber der Patient das Ganze missbräuchlich einsetzen möchte und sich das parenteral zuführen würde, also sich das spritzen würde.
Das Tilidin, oder?
Dann, genau, das Tilidin, wo aber immer das Naloxon mit drin ist, dann würde das Naloxon wirken, weil parenteral, also als Spritze, hat es eben nicht diesen First-Pass-Effekt. Und dann würde es die Wirkung vom Tilidin wieder aufheben. Das heißt, Naloxon wird in Tilidin-Zubereitungen zugegeben in Orale, damit die nicht missbräuchlich sich gespritzt werden können.
Ja, und Tilidin ist natürlich auch ein Opioid.
Genau.
Um das nochmal einzuordnen, weil das haben wir vorher noch nicht genannt.
Stimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass die meisten das kennen, aber kann nicht schaden, das nochmal zu sagen. Und die Antidote bzw. die Antagonisten werden auch noch zugesetzt, um die Obstipation, also die Verstopfung, über die wir geredet haben, ein bisschen zu reduzieren.
Yes. Okay, jetzt gibt es noch einen partiellen Opioid-Antagonist.
Genau, und zwar gibt es das Buprenorphin und das ist eben nur ein partieller Agonist. Und das ist zwar einerseits gut, weil es dafür auch weniger Atemdepression hervorruft, aber es kann eben nicht mit Naloxon antagonisiert werden. Das heißt, wenn man jetzt mit Buprenorphin sich vergiften würde, dann würde das Antidot nicht wirken.
Okay, aber meinst du nicht partieller Opioid-Agonist? Da steht, glaube ich, noch so nicht, oder?
Ja, der ist immer, also bei mir heißt immer das O mit dem Strich, das heißt nicht.
Genau, also ein nicht partieller Opioid-Antagonist ist das Buprenorphin. Okay.
Nee, sorry, das ist jetzt verwirrend für dich. Also der Fall, man muss sagen, wenn man so viel schreiben muss, dann muss man effektiv schreiben. Also der Fall geht von Antidot und dann heißt es nicht, also das Antidot gilt nicht für den partiellen Opioid-Agonisten Buprenorphin.
Okay, also ich hatte es davor auch schon verstanden, jetzt habe ich es noch mehr verstanden. Sehr gut.
Sehr gut.
Und dann haben wir ja schon über schwache und starke Opioide gesprochen. Und da kann man noch einen Begriff einführen, nämlich die analgetische Potenz. Auch schmerzstillende Wirkung quasi in Bezug auf eine Basis. Tabea, geht aber nochmal.
Genau. Und zwar die Opioide, die Wirkstärke der Opioide wird anhand von Morphin gemessen. Also Morphin wurde einfach definiert als Morphin hat die Wirkstärke 1.
Richtig.
Und danach werden die anderen Substanzen verglichen. Und ich habe jetzt mal hier so 4 aufgeschrieben, damit wir so von allem was da haben. Das allerpotenteste ist das Sulfentanil. Das hat eine Wirkstärke von 1000.
Boah, krass.
Also ist 1000-mal stärker als Morphin.
Ja.
Dann gibt es Fentanyl, das hat eine Wirkstärke von 120. Fentanyl könnte man kennen, das wird zum Beispiel in so transdermalen Pflastern verwendet oder als direktes, da gibt es so Lollis,
genau,
so Fentanyl-Lollis sozusagen, die halt auch dann echt schnell wirken und auch stark sind. Das hat eine Wirkstärke von 120, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und das Tilidin, über das wir schon gesprochen haben, das hat eine Wirkstärke von 0,1.
Okay.
Also schwächer.
Ja, aber finde ich gut, dass auf jeden Fall, dass man da so einen Vergleich hat. Gerade als ich das erste Mal gesehen hatte, fand ich das ganz schön heftig, dass die dann so viel stärker wirken teilweise als Morphin. Ich wusste nicht, dass es da noch so krass abgefahrenere Potenzen gibt quasi. Yes.
Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem letzten super, super schönen Punkt, nämlich das Durchfallthema.
Ja, Loperamid. Und und das kennt man ja jetzt ja wirklich auch in der normalen Anwendung und Opioide. Das haben wir noch gar nicht gesagt, die fallen doch auch unter das BTM, also Betäubungsmittelgesetz. Ne? Also wichtig.
Genau, außer zum Beispiel Tilidin und Cholein an sich nicht, Aber wenn man sie als Tropfen gibt, dann schon.
Genau. Und Loperamid, also darauf wollte ich hinaus, kriegt man ja frei verkäuflich. Also over-the-counter, OTC-Ware. Erklär mir mal, wieso kriege ich das denn jetzt einfach?
Genau, das Loperamid ist nämlich nicht ZNS-gängig. Es ist das Substrat von P-Glykoprotein. P-Glykoprotein ist an der Blut-Hirn-Schranke und verhindert sozusagen, dass das Loperamid ins Gehirn, ins ZNS geht.
Ja.
Und deswegen hat das sozusagen auch nicht diese euphorische Wirkung zum Beispiel oder so, sondern es ist einfach nur bei Durchfall, macht, dass der Durchfall nicht mehr Durchfall ist.
Richtig, hoffentlich. Richtig. Ja, und wie man es missbräuchlich anwendet, wollte ich, glaube ich, nicht sagen.
Ich weiß nicht, ob wir es bei der Einleitung schon mal erwähnt haben, aber es gibt natürlich die Leute, die finden ihre Mittel und Wege. Da muss man natürlich, aber muss man den lassen, auch pharmazeutisches Wissen für haben, um das missbräuchlich anzuwenden.
Genau, deswegen wollen wir es nicht droppen.
Nein, das ist, also wenn ihr das machen wollt, wir sind da raus bei sowas. Ja. Wir empfehlen euch sowas nicht, wir erklären euch sowas nicht. Sucht euch selber raus, wenn ihr es machen
genau,
wollt.
Genau.
Wir haben damit nichts zu tun.
Wir wollen hier wirklich nur wissen, wie man Tumorschmerzen bekämpft.
Genau.
Ja. Ja, cool. Also ich glaube, dann haben wir echt jetzt super viel zu Opioiden erfahren.
Genau, Marie, dann würde ich sagen, kannst du mir ja noch mal kurz erzählen, was du heute alles so erfahren hast.
Okay, also wir haben angefangen damit, dass wir uns erstmal verschiedene Schmerzarten angeschaut haben. Den somatischen Schmerz mit Oberflächen- und Tiefenschmerz. Wir haben uns die Nozizeptoren mehrmals angeschaut. Dann gibt es aber auch den neuropathischen Schmerz, den man kennt von zum Beispiel von der diabetischen Neuropathie, also eine Nervenschädigung. Dann gibt es noch den viszeralen Schmerz. Genau, und dann gibt es Organe ohne Schmerzrezeptoren, nämlich Gehirn und Leber.
Mhm.
Ja, dann haben wir noch gelernt, dass beim akuten Schmerz das Immunsystem nicht involviert ist, sondern dass erst bei chronischen Schmerzen, also immunkompetente Zellen können da auch noch Schmerz mit induzieren. Und der Nozizeptor hat einen Schmerzmediator, die Substanz P nämlich, die den Schmerz runterregulieren kann. Dann sind wir ein bisschen biologisch auf die Opioide eingegangen, denn man kennt sie, oder früher, ist nämlich aus einer Pflanze, werden die extrahiert, nämlich aus dem Schlafmohn. Und da gibt es die Hauptalkaloide Morphin, Noscapin, Papaverin, Codein und Tebain, die auch, wenn ihr jetzt noch im Grundstudium seid, später im Hauptstudium dann schön zeichnen dürft. Genau, das sind nämlich dann Opiate, also quasi aus der Pflanze, so wie Opiumtinktur, im Gegensatz zu den Opioiden. Ja, also die quasi endogen sein können, also vom Körper selber. Der Körper hat auch eigene Opioide. Oder exogen hergestellt werden können. Fand ich noch ganz interessant. Ja, dann haben wir unseren Opioidrezeptor. Der ist GI gekoppelt. Wir wollen ja inhibitorisch arbeiten. Und dann gibt es verschiedene Arten des Rezeptors, die an verschiedenen Stellen im Körper lokalisiert sind und auch verschiedene Wirkungen machen können. Zum Beispiel wichtige Wirkungen sind dann unter anderem, dass ich kann, also bei mir steht hier ein K, der K-Agonist, der, wie heißt das?
Kappa.
Kappa-Agonist, meine Halluzination. Dann das, was aussieht wie Mikro, das ist Mü. Der wird erregen und dämpfen. Ja, man muss sich das ja auch irgendwie merken. Niemand kann Mü und Kappa sagen.
Ja, es haben ja nicht alle 3 Jahre Altgriechisch gehabt. So
ja, genau. Oh, super, dass ich vorhin Latein gesagt habe und nicht Altgriechisch.
Oh, ich glaube 4. Ich glaube 4. Ne, ich dachte, du meinst, wegen war es Differenz, so. Weil das ist Latein.
Ja, das stimmt.
Aber Kappa und Mü ist Griechisch.
Genau, der macht eher eine erregende und dämpfende Wirkung. Dann haben wir aber auch noch eine wichtige Wirkung, die Atemdepression. Die Antitussive, bekannt zum Beispiel von Codein, aber auch eine emetische und dann wichtig, obstipative Wirkung. Genau, dann kann man das bei Schmerzen anwenden. Da haben wir das Stufenschema angesprochen. Sind nochmal genauer auf die schmerzhemmende Wirkung eingegangen. Und dass man ja verschiedene Präparate bei verschiedenen Schmerzen anwenden kann. Ja, und dann haben wir noch über Naloxon gesprochen, was als Antidot eingesetzt wird, als Merkhilfe. Und die analgetische Potenz ist eine Hilfe, damit man die Wirkstärke der Opioide einordnen kann. Also Sulfentanil das höchste mit 1000, Morphin als Basis mit 1 und Telidin mit 0,1. Und Loperamid ist für alle pfiffigen Opioidabhängigen eigentlich ein frei verkäufliches Antidiarrholikum. Nennt man das so? Mhm. Genau. Genau, was halt bei Durchfall hilft, da es den Effekt der Obstipation von den Opioiden nutzt, aber nicht ins ZNS gehen kann, weil es Substrat des P-Glykoproteins ist.
Sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir heute viel gelernt. Ich finde tatsächlich auch sehr viel Spannendes und ich fand auch diesmal, war es einfach nur spannende Fakten. Es war jetzt nicht so krass pharmazeutisch.
Voll, das ging wirklich echt. Also wir haben euch auch versucht, einfach generell die Fakten zu dem Thema zu erklären. Es ging nicht immer so ganz krass ins Detail und ich fand es auch ja ein sehr interessantes Thema.
Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen.
Die Quatschphasen waren diesmal nicht so lang. Wir haben uns mehr ans Thema gehalten. Aber es war so gemein. Wir wollten wirklich am Anfang, hatten wir echt einen guten Lauf und dann ist uns die Technik so in die Quere gekommen. Also die Folge, die haben wir echt durchgerockt. Also, ihr aber auch, wenn ihr bis zum Ende da geblieben seid.
Auf jeden Fall. Und viel Spannendes gelernt.
Ja, das denken wir immer, Tabea, ob die anderen das auch so sehen.
Bestimmt. Ja. Also, wer hier einschaltet, der bestimmt.
Das stimmt, der interessiert sich auch dafür. Genau, und wenn ihr Spaß dran hattet, wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertung auf Spotify oder hier auf Apple. Nicht hier auf Apple, auf Apple.
Oder hier bei Marie zu Hause. Genau. Einfach mal vorbei.
Na gut, okay.
Wie ihr merkt, es ist spät. Richtig. Wir werden die Folge hier jetzt beenden. Richtig. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Und
genau.
Ja, dann
bis zum nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss. Ciao.